Einen wunderschönen guten Morgen bei Frühwald informiert und der Wahrheit. Frühwald um 9, aktuelle Nachrichten und Informationen am 17. Oktober 2024. Wir begrüßen alle Zuhörer auf Telegram und außerhalb von Telegram, die diese Sprachnachricht erreicht. Hessische Kriminalstatistik, Täter aus Afrika und im Nahen Osten mit Abstand Pfanne. Keine Überraschung und auch nichts Neues. In Hessen dominieren Straftäter aus Nordafrika und im Nahen sowie Mittleren Osten die Kriminalstatistik der besonders auf- und straffälligen Ausländer. Das fordert jetzt die Antwort der hessischen Staatsregierung auf eine Anfrage der AfD zutage. Demnach stechen vor allem algerische und marokkanische Straftäter bei den abgefragten Delikten wie Tötungsdelikten, Sexualdelikten, Körperverletzungen, Raub und Erpressung mit einer besonders hohen Quote hervor. Auf den weiteren Plätzen folgen Afghanen, Türken und Syrer. Afghanische Täter liegen insbesondere bei Tötung, Sexual- und Körperverletzungsdelikten mit Abstand an der Spitze. Die innenpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion Sandra Wegels sagte dazu, Wegels wörtlich, unter den auf- und straffällig gewordenen Ausländern bilden Asylbewerber die größte Gruppe, gefolgt von Personen mit dem Status erlaubter Aufenthalt. Der Zusammenhang zwischen Ausländerkriminalität und den Hauptherkunftsländern von Asylbewerbern wie Afghanistan, Türkei und Syrien sei offensichtlich. Deshalb fordert die AfD-Sprecherin die hessische Landesregierung auf, sich auf allen Ebenen für einen sofortigen Stopp der illegalen Masseneinwanderung einzusetzen. Die unhaltbaren Zustände müssten umgehend beendet werden. Man muss kein Prophet sein, um darauf keine allzu großen Hoffnungen zu setzen. 16.500 Euro Entschädigung, fatales EU-Urteil für Syrer und gegen Deutschland. Deutschland schiebt einen aus Griechenland eingewanderten Syrer ab in das EU-Land. Das höchste EU-Gericht spricht dem Asylbewerber nun Entschädigungen zu von beiden Staaten. Das ist unglaublich. An dem Urteil gibt es harte Kritik. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU, hat ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, EGMR, als absurd bezeichnet. Der Richterspruch werde fatale Folgen für die deutsche Abschiebepraxis haben. Auch der FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Wilimski, kritisierte die Richter scharf. EGMR und EuGH sind durch ihre migrationsfreundliche Rechtsauslegung längst zum Problem geworden. So wird man die Massenzuwanderung nach Europa nicht in den Griff bekommen, schrieb er auf X. Der Syrer verklagte Deutschland. Der EGMR hatte den 31-jährigen Syrer insgesamt 14.500 Euro Entschädigung zugesprochen. Der Mann war 2018 zunächst nach Griechenland geflohen, dann weiter nach Deutschland gereist und hatte hier ebenfalls Asyl beantragt. Noch am Tag seiner Ankunft ließ Deutschland ihn aufgrund des Dublin-Abkommens wieder nach Griechenland abschieben. Völlig regulär, Dublin-Abkommen sagt, im ersten EU-Land muss entsprechend Asyl beantragt werden. Und bei einer Weiterreise fliegt man eben aus dem Land raus. Dort wurde er wegen eines gefälschten Passes für über 2 Monate im Polizeigewahrsam genommen. Dagegen klagte der Mann nun und bekam Recht. Deutschland muss 8.000 und Griechenland 6.500 Euro an ihn bezahlen. Das ist unglaublich. Unglaublich, diese Rechtsprechung. Die deutschen Behörden hätten sicherstellen müssen, so das höchste europäische Gericht, dass ein Migrant nach seiner Abschiebung nach Griechenland ein angemessenes Asylverfahren erhalte und keiner Misshandlung ausgesetzt sei, entschieden die Richter. Herrmann, bayerischer Innenminister, sagte nun, dieses Urteil ist absurd, dass jeder einzelne Mitgliedstaat die Menschenrechtslage in anderen Mitgliedstaaten prüfen muss, ist doch völlig unrealistisch. Es sei allein Sache der EU, sowohl bei einem Beitrittsgesuch zur Union als auch danach sicherzustellen, dass in allen Mitgliedstaaten die Menschenrechte gewahrt werden. Der Richterspruch sei für den Kampf gegen die irreguläre Migration fatal. Darüber hinaus ist das auch nicht im Sinn und Zweck eines Staatenverbundes, sagte er. Herrmann weiter, wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt hat, dass es hier innerhalb der Union Missstände gibt, dann muss die EU dagegen angehen. Prozess gegen die Dorothea Thuhl am Landgericht Trier geht heute weiter. Der Prozess gegen die Kinderärztin Dorothea Thuhl geht heute um 9 Uhr am Landgericht Trier weiter. Heute werden Staatsanwälte und Polizisten als Zeugen vernommen. Zu den Einzelheiten verweisen wir auf das am 16. Oktober 2024 abends, also gestern Abend, veröffentlichte Video von Dorothea Thuhl auf dem Telegram-Kanal Frühwald informiert. Wir werden euch weiterhin informieren und darüber berichten. Weltwirtschaftsforum gibt offiziell zu, die Pandemie war ein Gehorsamstest. Nicht erst seit dem entschwärzten Sitzungsprotokollen des regierungsnahen Robert-Koch-Instituts RKI war bekannt, dass die strengen, zum Teil absurden Hygienemaßnahmen während der Corona-Pandemie keine wissenschaftlich-medizinische Grundlage hatten. Vor die Wahl gestellt, entschieden sich die politischen Entscheidungsträger vielmehr völlig willkürlich für die strengere Variante, die mit der Aufhebung so gut wie aller Grund- und Bürgerrechte einherging. Jetzt kommt ausgerechnet vom Weltwirtschaftsforum WEF, einer der weltweit einflussreichsten öffentlich-privaten Denkfabriken, das Eingeständnis, dass Corona nichts anderes war als die Generalprobe für die Implementierung eines dauerhaft autoritären Regimes, das zur Durchsetzung einer postfossilen Gesellschaftsordnung erforderlich sei. Auf der Homepage des WEF findet sich seit kurzem ein Grundsatzbeitrag aus der Feder des Mission Directors für die Smart Cities Mission des WEF, Kunal Kumar, unter dem Titel My Carbon, an Approach for Inclusive and Sustainable ITs, so deutsch etwa mein Kohlenstoff, eine Annäherung an inklusive und nachhaltige Städte. Dort wird die These vertreten, dass drei grundlegende Entwicklungen erfolgen müssten, ehe die Welt die Vision intelligenter und nachhaltiger Städte verwirklichen könne. Die erste seien Beschränkungen menschlicher Freiheiten. Und just hier kommt die Pandemie ins Spiel. Wörtlich schreibt WEF-Autor Kunal Kumar, der ansonsten im indischen Ministerium für Wohnungsbau und städtische Angelegenheiten tätig ist, Covid-19 war der Test für soziale Verantwortung. Eine große Anzahl unvorstellbarer Einschränkungen für die öffentliche Gesundheit wurden von Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt akzeptiert. Es gab weltweit zahlreiche Beispiele für die Einhaltung sozialer Distanz, das Tragen von Masken, Massenimpfungen und die Akzeptanz von Kontaktnachverfolgungs-Apps für die öffentliche Gesundheit, die den Kern der individuellen sozialen Verantwortung demonstrierten. Im Klartext heißt das, Menschen und die ganzen Gesellschaften müssen sich, um nachhaltig zu sein, der neuen autoritären Weltordnung unterwerfen. Bedingungsloser Gehorsam ist das Gebot der Stunde. Da müssen wir natürlich alle dagegen kämpfen, weil es kann nicht sein, dass man ein paar irre, verrückte, durchgeknallte Milliardäre hier die Weltherrschaft überlässt und alle anderen in die Knechtschaft gehen. Das ist einfach unglaublich. Und es wird auch noch öffentlich auf der Seite des WEF veröffentlicht. Unglaublich, was hier abgeht. Auch das hatten die Verschwörungstheoretiker schon früh gemutmaßt, waren dafür aber als Schwurbler und Covidioten abgekanzelt worden. Nun ist auch diese Verschwörungstheorie abhanden gekommen. Einen überzeugenderen Kronzeugen als das WEF, dessen Chef Klaus Schwab mitten im Corona-Sommer 2020 mit seiner Programmschrift The Great Reset das kaum verklausulierte Drehbuch der Pandemie veröffentlicht hatte, gibt es nicht. Mit dem vielbemühten Klimaschutz hat die sich abzeichnende linksgrüne Ökodiktatur rein gar nichts zu tun. Fragwürdiges Verdienst der Ampel. Deutsche Wirtschaft weiter auf Rezessionskurs. Mit der deutschen Wirtschaft geht es weiter kräftig bergab. Die Bundesregierung, also in erster Linie Bundeswirtschaftsminister Habeck, sah sich jetzt erneut zu einer Minusprognose veranlasst. Das Bruttoinlandsprodukt wird demnach um 0,2% zurückgehen. Noch im Frühjahr war sein Ministerium von einem Wachstum von 0,3% ausgegangen. Doch daraus wird nichts. Auch das neue Jahr wird nun aller Voraussicht nach in der Rezession enden. Habecks Erklärungsversuch bleibt vage. Neben konjunkturellen Risiken schlagen jetzt die strukturellen Probleme Deutschlands zu Buche und das inmitten großer geoökonomischer Herausforderungen. Auch die Nachfrage aus dem In- und Ausland sei weiterhin schwach. Doch das ist pure Vernebelung, denn die wichtigsten strukturellen Probleme Deutschlands, einschließlich früher unbekannter geoökonomischer Herausforderungen, haben Habeck und Co. selbst verursacht. Die Abkopplung Deutschlands vom preiswerten russischen Energieträgern und infolgedessen die unaufhaltsam steigenden Strom- und Gaskosten, dass die Bundesregierung allen Ernstes schon für Anfang 2025 mit einem Aufwärtstrend und einer Aufwärtswende rechnet, erinnert an das Pfeifen im Walde, denn die Daten geben das nicht her. Aber Habeck verbreitet Zuversicht. Deutschland ist ein Land voller Stärken und voller Stärke, sagte er in Berlin. Man werde sich aus den schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen befreien und sich aus ihnen herausarbeiten, hofft er. Er rechnet für das erste Quartal 2025 mit einem Plus von 1,1%. In der Wirtschaft teilt man diesen Optimismus nicht. Zwei Rezessionsjahre in Folge gab es in Deutschland bislang nur einmal. Das war 2002 und 2003. Während der letzten Strukturkrise gibt Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammer, der Industrie- und Handelskammer, DIHK, zu bedenken. Faktisch tritt die Wirtschaftsleistung seit 5 Jahren auf der Stelle. So Wansleben, das Bruttoinlandsprodukt liege gerade mal bei 0,5% über dem Wert von Corona. Die Investitionen haben noch nicht einmal das Niveau von 2019 erreicht. Beim Verband der Familienunternehmer wird man noch deutlicher. Keine andere Industrienation steckt in der Rezession fest. Dieser Niedergang ist hausgemacht, sagte Verbandspräsidentin Marie-Christine Ostermann. Die Bilanz von Wirtschaftsminister Habeck sei größtenteils desaströs. Naja, grüne Ideologen, wenn an der Wirtschaft in der Verantwortung stehen, ist das immer im Chaos zu münden und gemündet. Das ist einfach so. Er wäre besser bei seinen Kinderbüchern geblieben. Wirtschaft. Gesamtmetallchef Stefan Wolf erwartet Verlust von bis zu 300.000 Arbeitsplätzen in den nächsten 5 Jahren. Die Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie erwarten in den kommenden 5 Jahren einen massiven Stellenabbau in der Branche. Bis zu 300.000 Arbeitsplätze könnten verloren gehen, sagte der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall Wolf den Funke Medien. Allerdings könne der Abbau weitgehend sozialverträglich gestaltet werden, da in nächster Zeit die geburtenstärksten Jahrgänge in Rente gehen. Mehr gearbeitet werden müsse trotzdem, da zugleich Arbeitskräfte fehlen würden, so die Einschätzung des Vorsitzenden Präsidenten des Verbandes Gesamtmetall. Von der nächsten Bundesregierung fordert Wolf eine, Zitat, vernünftige Energiepolitik. Die Energiepreise seien zu hoch und der Ausbau der Erneuerbaren dauere zu lange. Wettquoten. Hype läuft aus. Trump hängt Harris weiter ab. In den vergangenen Tagen haben sich die Siegeswahrscheinlichkeiten von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl offenbar deutlich erhöht. Der Prognoseplattform Bully Market zufolge konnte er seine Siegchancen in den Swing States deutlich erhöhen. Am 5. November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Die Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump lagen in den Umfragen lange Zeit gleich auf. Phasenweise galt sogar Harris als Favoritin. Aktuell sehen die Prognosen jedoch eher Trump in Führung. Eine Umfrage von Real Clear Politics zufolge sind Kamala Harris und Donald Trump in den Swing States Pennsylvania, Wisconsin und Georgia gleich auf. In den übrigen umkämpften Staaten hat Trump jedoch die Nase vorne. In North Carolina, Arizona, Michigan und Nevada ist er demnach knapp im Vorsprung. Jüngst hat sich die Stimmungslage jedoch weiter zu Trumps Vorteil verändert. Zumindest wenn man der dezentralen Krypto-Plattform Bully Market glauben darf, liegt Donald Trump in den meisten Swing States derzeit deutlich in Führung. Die Plattform ermöglicht es Nutzern mit Kryptowährungen auf verschiedene Ereignisse zu wetten. In 5 der 6 wichtigsten Swing States wird aktuell mit einem Sieg von Trump gerechnet. Besonders deutlich wird dieser demnach in Arizona und Georgia ausfallen, wo Trumps Siegchancen von 68 bzw. 64% zugesprochen werden. Auch in Michigan, Pennsylvania und Wisconsin liegt er laut Polymarket vorne, wenn auch mit geringerem Abstand. Einzige Nevada hat Kamala Harris knapp die Nase vorne. Ihr wird eine Siegeswahrscheinlichkeit von 51% dort eingeräumt. Für die Präsidentschaftswahl insgesamt rechnen die Nutzer auf Polymarket mit einer Siegwahrscheinlichkeit von 55,8% für Donald Trump. Vor allem in den letzten Tagen haben sich die Quoten immer weiter zugunsten von Donald Trump verschoben. Im Frühjahr 2024 setzte sich Donald Trump bei den republikanischen Vorwahlen deutlich gegen seine Konkurrenten, darunter Nikki Haley und Ron DeSantis, durch. Auf den Republikaner-Parteitag im Juli wurde Trump dann offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt. Als seinen Vizepräsidentschaftskandidaten wählte Trump G.D. Vance, den amtierenden Senator aus Ohio. Auf demokratischer Seite planten ursprünglich Amtsinhaber Joe Biden, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Nach einer desaströsen Leistung in einem TV-Duell gegen Trump wuchs jedoch der innerparteiliche Druck auf Biden, seine Kandidatur zurückzuziehen. Am 21. Juli gab Biden diesem Druck nach und zog sich aus dem Rennen zurück. Beim Parteitag der Demokraten im August wurde daraufhin Kamala Harris, bisher Vizepräsidentin unter Biden, zur Präsidentschaftskandidatin nominiert. Harris wählte Tim Walz, den Gouverneur von Minnesota, als ihren Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten. Soweit die Nachrichten, Frühwald um 9 am 17. Oktober 2024. Wir wünschen allen einen schönen Donnerstag und verbleiben bis zur nächsten Sprachnachricht.